Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Die Parteien am Ende einer Ära, Neuwahlen oder Weiterwursteln. Das ist unser Thema heute im Wortwechsel. Meine Gäste sind Sabine Kropp. Sie ist Professorin für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität in Berlin. Jasper von Altenbockum ist Leiter der Redaktion Innenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Frank Kapellan ist innenpolitischer Korrespondent und Experte für die SPD im Hauptstadtstudio von Deutschland Radio hier in Berlin. An Sie alle einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend. Guten Abend.
Hallo. Guten Abend.
Bleibt beieinander und handelt besonnen. Mit diesen Worten hat Andrea Nahles hat sich von den Parteigenossen und aus der Politik verabschiedet. Halb gemeuchelt, halb an sich selbst gescheitert. Jetzt ist einer der riskantesten Politikjobs neu zu vergeben. Nach dem neuesten ARD-Deutschland-Trend bekäme die SPD nur noch 12% der Wählerstimmen. Aber die Grünen liegen jetzt mit 26% sogar vor der Union auf Platz 1. Frau Kropp, ist jenseits der Fragen, wer den SPD-Parteivorsitz macht, ob die GroKo weitermacht oder ob es Neuwahlen gibt, eigentlich die entscheidende Frage, wann wird das Kanzleramt grün?
Ich denke, man sieht auf der einen Seite, dass die Grüne Partei im Augenblick von einer Welle der Zustimmung getragen wird, angefeuert durch das Thema Klimawechsel, durch Fridays for Future und so weiter und so fort. Gleichwohl ist es so, dass nach Wahlen, in denen ein solches Ergebnis ja schon zustande kam, dass die Grünen hinzugewonnen haben, durch die Berichterstattung danach die Grüne Partei noch einmal zugewinnt, während diejenigen, die verloren haben, auch noch weiter verlieren. Gleichwohl, denke ich, wird die Grüne Partei auch weiterhin ihren Siegeszug fortsetzen, wahrscheinlich auch in den anstehenden Wahlen, Landtagswahlen im Herbst. Insofern ist das nicht ganz ausgeschlossen, aber ich rechne gleichwohl auch damit, dass die Grüne Partei und auch die CDU in ihren Werten sich noch nach oben oder unten eben korrigieren werden.
Einer der riskantesten Politikjobs ist nun zu vergeben, Frank Kapellan. Wie ist es bei der SPD? Blickt man da mit Neid auf die Grünen und hätte man gerne so etwas wie einen sozialdemokratischen Robert Habeck?
Ja, das glaube ich schon. Es zeigt sich ja gerade, dass man bei den Sozialdemokraten nicht in der Lage ist, eine charismatische Persönlichkeit zu finden, die die SPD nun führen kann. Franz Müntefering hat mal gesagt, das zweitschönste Amt nach dem Papst sei es, SPD-Vorsitzender oder Vorsitzende zu sein. Und mittlerweile reißt sich ja niemand mehr darum. Und Politik wird eben auch mit Persönlichkeiten gemacht. Und das haben wir auch am Fall Andrea Nahles gesehen, wo es eben viel Kritik an ihren persönlichen Auftritten gegeben hat. Und da fehlt eben diese Persönlichkeit. Und ich sehe sie auch noch nicht und sehe auch gerade nicht die Frau, die sie beerben könnte. Also da schaut man schon ein wenig neidisch auch zu den Grünen hinüber.
Nun geht es ja nicht nur um charismatische Persönlichkeiten oder Einzelpersönlichkeiten, sondern eigentlich um den Teamgedanken, Jasper von Altenbockum. Die Koalition, die GroKo, ist ja eigentlich so ein Riesenteam, aber Sie haben die Große Koalition auch als ein Gefängnis bezeichnet. Bleiben die beiden, Union und SPD, da noch eine Weile drin?
Ja, ich glaube, es bleibt ihnen erstmal nichts anderes übrig, weil sie müssen ja nun nach dieser Niederlage zeigen, dass sie irgendwas zustande bringen können. Das haben sie heute übrigens gezeigt durch den Migrationspakt, aber es stehen ja jetzt etliche Projekte noch an, die, wenn man die jetzt einfach so hinschmeißen würde, wahrscheinlich wäre das dann sozusagen der Auslöser für eine noch schlimmere Situation. Und zumal es gibt einfach Sachen, die beschlossen werden müssen. Also wenn man zum Beispiel an die Grundsteuer denkt, da gibt es nur noch bis Ende des Jahres Zeit, das zu machen, dann gibt es große Probleme. Also deswegen eben auch Gefängnis. Ja, ich glaube, beide Seiten würden gerne da rauskommen, aber es können sie nicht, weil sie sich irgendwie aneinander gebunden haben.
Und man deswegen, könnte auch sagen, die Pflicht ruft, ne? Das Regierungsgeschäft.
Ja, ja.
Ich würde von Ihnen gerne mal allen eine Einschätzung hören nach dieser Woche, nach dem Rücktritt von Frau Nahles, nach dieser unglaublichen Dynamik, die auch in der Diskussion entstanden ist. Neuwahlen, geht die SPD raus? Gibt es die Vertrauensfrage, ein konstruktives Misstrauensvotum? Fliegt da alles in die Luft in dieser großen Koalition, die so ungeliebt ist? Wo stehen wir am Ende der Woche? Beruhigen sich die Gemüter langsam, Business as usual und eben die Pflicht ruft, Frau Kropp?
Ich denke schon, dass sich die Gemüter wieder etwas beruhigen werden. Man darf ja auch nicht vergessen, es geht den beiden Parteien nicht nur um die Umsetzung von Projekten, mit denen sie ihren Wählern demonstrieren können, dass sie auch tatsächlich Sachkompetenz haben und ihren Regierungsauftrag ernst nehmen, sondern wenn die Koalition nun auseinanderfliegen würde, wäre ja auch die Frage, wo stünden CDU und SPD dann bei Neuwahlen, die dann anstehen würden. Sie würden beide als Verlierer aus dieser Wahl hervorgehen und die Grünen auf der einen Seite, die AfD plus minus wenig auf der anderen Seite wären eigentlich die Gewinner eines solchen Szenarios. Daran kann beiden nicht gelegen sein, zumal auch die Abgeordneten um ihre Mandate bangen müssen. Also insofern, ich denke auch, jetzt nach dieser Woche wird man erstmal durchsacken und versuchen, etwas Business as usual zu machen, zu demonstrieren, dass man tatsächlich in der Lage ist zu wählen, zu regieren. Und dann wird nach den Landtagswahlen im Herbst der eine oder andere Schock vielleicht dazu führen, dass man nochmal diese zwischenzeitliche Evaluierung von Seiten der SPD vielleicht auch negativ
beantwortet. Also, genau das, ja, denke ich,
oder
mal.
Frank Capellan zunächst. Mhm.
Also ich sehe es auch so, dass es erstmal jetzt ein bisschen Ruhe geben wird, aber dann ein entscheidendes Datum wird der 1. September sein mit den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen und das könnte dann heikel werden eben für beide. Ich gebe Ihnen recht, natürlich hat jetzt gerade muss die SPD eine Riesenangst haben vor Neuwahlen, auch nach diesem ganzen Theater und der Art und Weise, wie man da miteinander umgegangen ist. Man hat ja den Eindruck erweckt, als sei die SPD eine einzige Schlangengrube. Und das wird sich ja, und das sehen wir ja auch schon in den Umfragen, wieder niederschlagen. Da wird die SPD wahrscheinlich erstmal unter 10% möglicherweise auch noch rutschen. Wie es dann aber weitergeht, ob es dann wirklich so läuft, wie sich die kommissarische SPD-Spitze das jetzt vorstellt, dass man dann Ruhe bewahrt bis nach den Landtagswahlen in Thüringen Ende Oktober, dass man versucht, den Parteitag, der im Dezember ja terminiert worden ist, nicht vorzuziehen. Das bezweifle ich, weil ich glaube, da können sich dann wieder neue Dynamiken auch bei der Union entwickeln, wenn in Sachsen beispielsweise die AfD tatsächlich vor der CDU landen sollte und wenn Brandenburg für die SPD verloren gehen sollte. Also dann, glaube ich, laufen da wieder einmal einige auch bei den Sozialdemokraten amok und dann ist das nicht mehr wirklich kalkulierbar.
Glauben Sie, Herr von Altenbockum, dass die SPD oder einige in der SPD dann die Große Koalition in die Luft gehen lassen?
Also ich bin mir da nicht so sicher. Also das hängt von vielem ab. Aber nochmal zu Ihrer vorherigen Frage. Ich glaube, die ganze Entwicklung hat immer zwei Seiten. Einmal die Regierung, das Kanzleramt, und da wird jetzt erstmal weiter regiert. Ich glaube, da findet man schnell in eine Routine wieder rein. Und dann gibt es ganz verschiedene Punkte, die abgearbeitet werden und dann müssen, und da wird man schnell sehen, wo da die Sollbruchstelle ist. Also die SPD wird ja den Preis jetzt immer weiter erhöhen und die Union muss darauf reagieren und muss versuchen, das Gesicht nicht zu verlieren. Ich glaube gar nicht mal, dass durch die Landtagswahlen, also da wird neue Unruhe entstehen, das ist klar, aber daran wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wenn dann die Zahlen noch weiter runtergehen und sozusagen wieder Panik ausbricht, dann werden irgendwelche Forderungen gestellt, die andere Seite nicht erfüllen kann. Und dann ist, glaube ich, der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, jetzt hören wir auf. Nur auch dann muss man, glaube ich, drüber reden, was kommt denn dann? Und ich glaube, da ist nicht unbedingt die Notwendigkeit von Neuwahlen. Also verfassungsrechtlich, staatspolitisch getragen argumentiert, müsste man sagen, es gibt ja eine andere Mehrheit. Dann könnte Steinmeier wieder sagen, versucht doch das erstmal.
Ist das wirklich, Frau Kropp, möglich, auch nach den neuesten Umfrageergebnissen, die Grünen erstmals auf Platz 1, würden die sich aufgrund des vorherigen Wahlergebnisses hinsetzen und sagen, wir reden nochmal über Jamaika?
Ich glaube das nicht. Also wenn die Große Koalition tatsächlich den Herbst nicht überleben sollte und die SPD aus Panik oder wegen ihrer schlechten Ergebnisse vielleicht auf Platz 3, 4 nach der AfD beschließen sollte, nun, jetzt gehen wir raus aus der Großen Koalition, um uns zu erneuern, dann wäre eine Jamaika-Koalition aus dem derzeitigen Bundestag heraus doch eine sehr unwahrscheinliche Option. Denn die Grünen sind stark. Warum sollten sie sich als Mehrheitsbeschaffer auf eine solche Koalition einlassen? Und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht noch vorübergehend, aber wirklich nur vorübergehend, eine Minderheitsregierung der CDU weiterregiert, um Ruhe reinzubekommen, um Fragen der Kanzlerkandidatur zu klären, vielleicht mit AKK oder wem auch immer. und dann Neuwahlen anberaumt werden.
Ich glaube auch, dass sich diesmal der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und solche Signale gibt es ja mittlerweile auch schon aus dem Bellevue, dass er sich dem Ausrufen von Neuwahlen anders als im vergangenen Jahr dann nicht mehr widersetzen wird. Jetzt ist eine gewisse Zeit ins Lande gegangen und es hat sich ja auch einiges verändert. Wir haben eine neue CDU-Vorsitzende. Und all das wird er dann sicherlich in seiner Entscheidung auch mit zu Rate ziehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich Neuwahlen dann wirklich widersetzen wird.
Es wurde ja jetzt auch in einigen Kommentaren geschrieben, der ist sowieso an allem schuld, weil er im Grunde diese Neuauflage der Großen Koalition nochmal erzwungen hat. Ist er wirklich der böse Bube in diesem Spiel?
Nee, das
nicht
ich
ganz
nicht
ernst gemeint,
nein,
die Frage.
Nein. Nee, ich würde es nicht sagen. Er hat ja damals seine eigene Partei dazu überredet und wie sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat, war auch Frau Merkel der Meinung, man solle in Neuwahlen gehen. Natürlich ist jetzt die Situation eine andere, weil die Parteien irgendwie innerhalb kurzer Zeit relativ regierungsmüde geworden sind. Das ist natürlich richtig, der Punkt, Frau Kopp, mit den Grünen, dass die sich von Neuwahlen natürlich wesentlich mehr versprechen können, als wenn sie jetzt in Verhandlungen gehen. Aber erstens mal finde ich, man sollte sich aus dieser Verantwortung nicht entlassen. Also das, was man der SPD damals ins Stammbuch geschrieben hat, das sollte man den anderen Parteien jetzt auch reinschreiben. Und der nächste Punkt ist der Hinweis auf Frau Kramp-Karrenbauer. Ich glaube, das ist eben die zweite Ebene, die parteipolitische Ebene. Und die Frage, ob die CDU ohne einen Amtsbonus sozusagen in die Bundestagswahl gehen soll. Mir ist auch klar, dass die Grünen jetzt ähnlich wie die SPD vor kurzer Zeit noch kein Interesse hat, sozusagen Frau Kramp-Karrenbauer in den Sattel zu heben. Aber trotzdem ist das ja der Unterschied, ist ja, dass man da schon sozusagen perspektivisch zeigen könnte, dass Jamaika eine gute Option ist. Ja. Heißt nicht, dass man jetzt regelrecht verhandeln müsste.
Ich denke, dass die Grünen Grund hätten und Argumente zu sagen, nun sind 2 Jahre ins Land gegangen und wir sind innerhalb dieser 2 Jahre so stark geworden und die Große Koalition ist so schwach geworden in ihren beiden Bestandteilen, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine Jamaika-Koalition, die aus dem derzeitigen Bundesrat heraus sich formieren würde, eigentlich gar nicht den Wählerwillen abbilden könnte. Also man könnte auch ein demokratietheoretisches Argument bemühen. Und ich denke, die Grünen haben das ja auch schon angedeutet, dass sie nicht willens sind, eine solche Konstellation mitzutragen. Und was den Amtsbonus von AKK, einen potenziellen Amtsbonus betrifft, die SPD wird ihr diesen nicht verschaffen. Sie könnte denn also vorübergehend eigentlich nur bekommen, indem sie eine dann aber auch nicht besonders stabile und handlungsfähige Minderheitsregierung anführt. Und da ist dann die Frage, die man sich wohl stellen kann, ist das wirklich dann ein Ausweis an Führungsfähigkeit, den sie damit erzielt? Denn sie braucht ja Gesetzgebungsmehrheiten und muss auch den Bundesrat auch noch mit regieren, in Anführungszeichen.
Oder würde
also
sich damit noch mehr beschädigen, möglicherweise.
Oder würde sich noch mehr beschädigen.
Ich finde nur, die große Frage wird doch auch sein, ob die eigene Partei das mitmachen wird. Ob, wenn es wirklich zu großen Wahlniederlagen kommt für die Union, Stichwort Sachsen, ob dann wirklich Annegret Kramp-Karrenbauer wirklich die Kanzlerkandidatin oder die Kanzlerin, die Nachfolgerin von Merkel werden kann.
Wir erleben doch jetzt. Parteichefin bleibt.
Eben. Also wir erleben doch die Diskussion jetzt auch schon, dass sie wegen ihrer Führungsqualitäten doch arg in Frage gestellt wird. Und ich finde, sie hat einen Fehler nach dem anderen gemacht. Also wenn ich an das Rezo-Video denke, wie sie damit umgegangen ist. Und dann auch nochmal, als sie ja schon eingesehen hatte, dass man im Grunde falsch reagiert hatte, dass man mit einem Gegenvideo kontern wollte, dass sie dann nochmal nachgelegt hat und gewissermaßen die Meinungsfreiheit im Netz in Frage gestellt hat, auch wenn sie noch so oft dann gesagt hat, das war nicht so gemeint, aber der Eindruck ist entstanden, als sie eben von Regeln sprach, die man fürs Netz brauchte und diesen Vergleich dann brachte, wie wäre es denn, wenn, wie viele Zeitungsherausgeber sich zusammentun würden und einen Wahlaufruf machen würden gegen die Union. Das ist nun mal möglich, das ist nicht üblich bei uns in der Demokratie, aber es wäre durchaus rechtlich möglich, das zu tun. Also ich finde, da hat sie sich schon ziemlich verkalkuliert.
Ja, also ich würde das gar nicht bestreiten, dass sie Fehler gemacht hat. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass sie tatsächlich Kanzlerin werden will und das damit muss man jetzt, glaube ich, erstmal noch rechnen.
Und Merkel will es auch.
Dann muss man sich doch die Frage stellen, wie sie aus ihrer unbequemen Situation jetzt herauskommt. Und die Unbequemheit besteht darin, dass sie für Fehler der Koalition haftbar gemacht wird. Hat die Koalition aber Erfolge, wird das Frau Merkel gut geschrieben. Das heißt, sie ist in einer sehr, passiven Rolle und kann eigentlich nicht, also das ist auch Teil dieses Gefängnisses, und kann daraus eigentlich relativ wenig machen. Das löst sich sofort auf, wenn sie selber regieren kann. Das große Problem für sie ist, sie kann natürlich nicht in die Situation kommen, dass sie Merkel stürzt. Dann hat sie völlig verspielt.
Muss sich denn jetzt, Frau Kropp, die Union auch innerhalb der Arbeit der Großen Koalition eigentlich schon modernisieren, um sich aufzustellen für das große mögliche andere Bündnis, das da aufscheint, nämlich Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün im Bund?
Ja, sie tun es ja bereits an einigen Punkten. Die Botschaft, die von Riso und dem Video ausging, ist, glaube ich, angekommen bei der CDU. Wir müssen irgendetwas tun, was auch immer. Und gleichzeitig versucht man ja auch mit neuen Energiekonzepten bzw. Umweltkonzepten mitzuhalten mit den Grünen oder aber eben auch den jüngeren Wählern deutlich zu machen, dass man durchaus auch gewillt ist, auf diesem Gebiet nachzuziehen. Und sogar die AfD hat ja klar gemacht, sie sind jetzt nicht mehr der Meinung, dass der Klimawandel gar nicht existiert. Also auch hier beginnt ja ein leichtes Überdenken dadurch, dass der Klimawandel als Thema eben so wahlentscheidend geworden ist. Also ich denke schon, da wird einiges kommen. Wie glaubwürdig das dann rüberkommt, ist noch die zweite Frage.
Also große taktische Überlegungen natürlich in allen Lagern. Gucken wir mal, was man bei den Grünen überlegen könnte. Wäre das vielleicht denkbar, dass die Grünen sagen, okay, die Große Koalition soll ruhig noch eine Weile weitermachen. Ich will jetzt nicht das Wort Wursteln nochmal wiederholen. Es kann Ruhe hineinkommen und wir können uns auch aufstellen oder vorbereiten auf den Tag X, an dem wir tatsächlich mehr Regierungsverantwortung übernehmen müssen. Stichwort Personalsuche. Frank Capellan.
Naja, die Äußerungen, die wir da gehört haben gestern und im Laufe der Woche, die deuten ja darauf hin, dass man so auf Zeit spielt. Also ein Robert Habeck, der parteitaktisch sicherlich nachvollziehbar, aber angesichts des Höhenfluges seiner Partei dann doch weniger nachvollziehbar, dann gestern gesagt hat, die Kanzlerfrage, die Frage, ob wir einen Kandidaten aufstellen, die stellt sich nicht. Die stellt sich natürlich jetzt. Und der müsste sich auch die Partei stellen. Und ich glaube auch, dass Annalena Baerbock nicht diejenige sein wird, die das Rennen da machen wird. Aber
warum nicht?
Ich glaube nicht, dass sie den nötigen Rückhalt bei den Grünen in der Partei hat. Ich glaube, da hat Robert Habeck doch größere Sympathiewerte. Und er wird das Ding dann für sich entscheiden können. Aber natürlich müssen solche Fragen jetzt geklärt werden. Und da ist es den Grünen natürlich auch, denen dann auch daran gelegen, dass man ein bisschen Zeit gewinnt, ganz klar. Und die Zeit werden sie sicherlich auch noch bekommen. Wir haben es ja eingangs auch gesagt. Und für diese Zeit sorgen, zumindest versuchen sie es ja eben auch, die Sozialdemokraten.
Also Personal, wir haben eben schon über Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen. Frau Kropp, was sehen Sie bei den Grünen möglichen Spitzenkandidaten?
Ja, Habeck ist sicherlich einer derjenigen, die ganz oben stehen. Bei Baerbock bin ich mir noch nicht so sicher, weil sie auch als eine sehr kundige und begabte Managerin des Politikbetriebs gilt. Die Frage ist, ob sie das Charisma entwickeln kann, um die Partei nach außen in einem Wahlkampf zu repräsentieren. Aber ich denke, dass die Grünen dieses Wachstum in der Opposition schon versuchen müssen hinzubekommen und zu steuern. Denn wenn sie flächendeckend Mandate und Ämter hinzugewinnen, dann brauchen sie auch kompetentes und vorzeigbares Personal, das diese Mandate übernehmen kann. Und wir wissen zum Beispiel aus Ostdeutschland, dass viele Mandate ja überhaupt nicht mehr besetzt werden können, wenn Parteien antreten, sondern treten dann Feuerwehren und so weiter an. Also das wird noch einmal schwierig. Und ich kann mich erinnern, in Baden-Württemberg ist es den Grünen auch schwer gefallen, nach ihrem ersten Wahlsieg entsprechend viel Personal für die Ministerien oder auch für andere Ämter zu gewinnen. Also das wird nochmal bei der Personaldecke, die die Grünen haben, eine echte Herausforderung.
Ich möchte gerne an Jasper von Altenburg kurz ansprechen. Was glauben Sie, können die Grünen und wenn ja, woher Personal rekrutieren, à la Macron aus der Zivilgesellschaft?
Nö, ich glaube, dass die Grünen mittlerweile so eine breite Basis haben. Also ich meine, ich weiß, in Stuttgart war das auch schon ein Problem, da die Leute zu holen. Aber ich glaube, dass die Grünen schon so eine breite Basis haben mittlerweile, dass sie das schaffen.
Auch in nur Ostdeutschland?
In Ostdeutschland ist natürlich ein Problem, weil sie das ist aber, glaube ich, für alle kleinen Parteien dann ein Problem. Aber ich glaube, diese Personalfrage, wenn ich das noch sagen darf, die Personalfrage ist für die Grünen natürlich eine entscheidende, wenn sie jetzt den Eindruck irgendwann mal erwecken, sie wollen gar nicht den Kanzler, also wenn sich die Umfragen weiter so entwickeln, sie wollen gar nicht den Kanzler stellen, dann ist das natürlich irgendwie ein Bumerang, ja, weil dann stehen sie wieder vor der Frage, ja, ihr habt jetzt so tolle Werte, ihr wollt Neuwahlen, aber Verantwortung wollt ihr nicht übernehmen. Also sie müssen sich da, glaube ich, schon irgendwie bewegen, aber ich glaube, irgendwie so stiekumheimlich, glaube ich, sind die auch darauf gefasst, dass dieser Höhenflug vielleicht nicht ganz so hoch bleibt, wie er jetzt ist.
Ja, und die sind natürlich auch ein gebranntes Kind. Ne? Sie haben das ja oft genug erlebt, wie die Umfragen nach oben gingen. Und wenn dann der Wahltermin war, dann hat ja irgendeiner was Falsches gesagt, Veggie Day beispielsweise. Und dann ging es schnell wieder runter. Und das hat man auch gespürt, die Angst bei den Grünen, irgendwie was Falsches zu sagen. Im vergangenen Jahr erinnere ich mich, im Fall Maaßen, da habe ich nicht gehört, dass da irgendwie der Ruf nach Neuwahlen gekommen wäre. Daher hat man sich dann ganz bewusst, glaube ich, zurückgehalten und das Ganze beobachtet.
Aber sind wir jetzt hier an einer anderen Stelle auch der öffentlichen Diskussion, Fridays for Future, die junge Generation, die aufsteht und sagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen, das ist unsere Zukunft, das ist unsere Welt. Wir wollen nicht, dass das kaputt gemacht wird. Ein berechtigtes Interesse, das sich da formuliert und sehr vehement formuliert. Ist das nicht ein anderes Movens auch dahinter, Frau Kropp?
Ja, die Grünen sind neben der AfD diejenigen, die diese kulturelle Konfliktlinie, also gesellschaftspolitisch für mehr Offenheit, für mehr supranationale Einbindung, Klimaschutz, Umweltschutz für sich eben sehr klar besetzt haben. Ich denke auch an die Migrationspolitik, da waren sie sehr klar. Die AfD auf der anderen Seite, wohingegen die beiden anderen etablierten Parteien, also CDU und SPD, ja immer versuchen müssen, unterschiedliche Gruppeninteressen auszugleichen. Also die waren im Vergleich zu den anderen beiden Parteien verwaschen in ihren Positionen und kommen dadurch auch in diesem Konflikt nicht so gut rüber. Deswegen sind die Grünen auch im Augenblick so erfolgreich und ich glaube auch, es fiel in der Debatte schon dieses Wort, dass dieser Höhenflug irgendwann gebremst wird. Denn wenn sie regieren und wenn sie versuchen müssen, zum Beispiel die Klimawende, den Klimaschutz auch sozialverträglich umzusetzen, dann werden sie auch in ihren Positionen nicht umhin können, zum Beispiel die Verlierer solcher Maßnahmen mit zu berücksichtigen.
Es wird ja häufig gesagt, auch in Diskussionen, die man führt, wenn die erstmal regieren, dann werden die Leute schon sehen, was das kostet und was sie das auch treffen wird. Das wird meistens negativ konnotiert. Wäre das in der Tat etwas, Frank Capellan, was grundstürzend sein müsste? Also von dem, was an politischen Maßnahmen, an Gesetzen gemacht werden müsste, um gegen den Klimawandel zu agieren und um das aber auch wieder auszutarieren, also Klimaschutzmaßnahmen belohnen, das andere teuer machen, ist das dann nicht im Grunde eine Umverteilung von Wohlstand, der dann stattfindet?
Ja, sicherlich. Das wird wohl auch geschehen und da kommen die Grünen dann in der Konsequenz wohl auch nicht dran vorbei. Die Frage ist in der Tat, welche Mehrheiten stehen ihnen dann zur Verfügung? Wie stark sind sie dann wirklich? Aber wir sehen das ja auch jetzt schon in der Großen Koalition, dass man ein Klimaschutzgesetz braucht, das den Namen auch verdient. Und es liegen reichlich Vorschläge auf dem Tisch. Und die Große Koalition hat es versäumt und hat sich jetzt wieder vertagt auf den September, um irgendetwas zu beschließen. CO2-Besteuerung, Mehrwertsteuerreduzierung bei der Bahn, dergleichen mehr. Und natürlich muss man dann auch sagen, dass das Geld kosten wird, dass das auch Belastungen mit sich bringen wird, wie man das dann sozial abfedert, das große Thema bei den Sozialdemokraten. Aber die richtige Antwort darauf haben sie auch noch nicht haben können, noch nicht geben können. Also richtig, klar, das ist die große Frage. Die Grünen müssen sich dann beweisen. Und was das Personal angeht, da hört man jetzt auch schon viel Hohn und Spott von den anderen. Bei den Sozialdemokraten höre ich das, die dann sagen, ja, die Grünen, ihr habt ja nur noch den Jürgen, also den Jürgen Trittin, der weiß, wie regiert wird. Also die Regierungserfahrung, natürlich fehlt die dann auch. Sie müssen sich dann unter Beweis stellen, aber so ist es nun mal in der Demokratie.
Die Parteien am Ende einer Ära, Neuwahlen oder Weiterwursteln. Das ist das Thema heute bei uns im Wortwechsel. In dem diskutieren Frank Capellan, den haben Sie gerade soeben gehört, unser innenpolitischer Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, Sabine Kropp, Professorin, Politologin von der FU Berlin, und Jasper von Altenbockum, Leiter der Redaktion Innenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben eben schon ein bisschen Frank Capellan den Finger in die Wunde gelegt. Die Frage nämlich, wenn die Grünen in eine Bundesregierung kommen würden, was bedeutet das für die Wirtschaftskompetenz? Wie viel Wirtschaftskompetenz bringen sie hinein? Und wie geht das dann in einer exportorientierten Nation, die auf Exporte, auf globalen Zusammenwirken angelegt ist? Herr von Altenbockum, was sehen Sie da an Möglichkeiten?
Also ich glaube, was die Grünen zum Beispiel angeht, arbeiten die sehr heftig daran, dass sie diese Wirtschaftskompetenz ausstrahlen. Also wenn man zum Beispiel die Rede von Frau Baerbock vom BDI jetzt gehört hat, das war sehr gut, muss man sagen. Bei den anderen Parteien, ich glaube, sowohl SPD als auch CDU haben da zurzeit ein Problem damit, weil sie eben in dieser großen Koalition stecken, die viel Kritik auf sich zieht. Und die Partei, die das traditionellerweise am heftigsten bearbeitet, ist die FDP, die aber nicht so richtig durchdringt zurzeit. Wir hatten ja vorhin noch über die Grünen gesprochen. Ich glaube in der Tat, dass das für die Grünen die Krux ist, aber das Interessante daran ist doch, dass auch die Grünen schon seit Jahren an diesem Thema arbeiten und jetzt auch ein bisschen von Friday for Future vor sich hergetrieben werden, trotzdem sozusagen als eine natürliche Verbündete gelten. Das halte ich auch für einen kleinen Widerspruch. Denn diese sozialen und wirtschaftlichen Belastungen, die Sie vorhin angesprochen haben, die gibt es natürlich jetzt schon.
Mhm. Wird das für die Grünen möglicherweise dann noch ganz schön schwierig, Frau Kropp?
Ja, es wird nicht ganz
einfach. Den Realitätscheck dann hinzukriegen?
Ja, das wird nicht ganz einfach werden. Denn erstens müssen Kompromisse geschlossen werden, und zwar zwischen verschiedenen Wählergruppen der eigenen Partei, aber eben auch mit einem Koalitionspartner, der ja benötigt wird. Also entweder die CDU oder Rot-Rot-Grün oder dann Grün-Rot-Rot. In irgendeiner Form wird man Kompromisse eingehen müssen, und da Wirtschaftskompetenz, ökologische Kompetenz miteinander zu vereinbaren, ist ja nicht ganz einfach, zumal dann, wenn Ressorts auf unterschiedliche Parteien verteilt sind. Also insofern denke ich auch, hier wird noch einiges an Ernüchterung eintreten.
Ein Problem könnte ja auch für die Grünen werden, dass sie eine andere Basis vorfinden oder dass die Basis etwas anderes möchte als die Parteispitze derzeit. Also die Parteispitze ist, glaube ich, klar auf dem Jamaika- oder schwarz-grünen Kurs. Und wenn man so an die Basis schaut, wir haben das jetzt in Bremen gesehen, ist doch der Wunsch nach linken Mehrheiten, nach einer linkeren Politik doch sehr groß. Und da wird ja viel gesagt, das könnte ein Signal sein, auch für den Bund. Die Sozialdemokraten, Teile der Sozialdemokratie nehmen das ja jetzt auch als letzten Strohhalm eigentlich auf. Also die Überlegung, dass man doch zu Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Grün kommen könnte. Ja, das ist die große Frage, wie man die Basis da auf Kurs bringt.
Sie sprechen jetzt von der Parteibasis. Eine Parteibasis ist vielleicht dann auch näher dran am Bürger. Die Frage ist, was wollen die Bürger? Offensichtlich in den Umfragen wollen sie etwas anderes. Sie wollen, dass das Parteiensystem aufgebrochen wird. Die Abstimmungen sind so, dass es in der Tat sich ja auch längst verändert hat. Ist es so, dass die Parteien nach wie vor noch kneifen und sich nicht trauen, große Sprünge zu machen, große Veränderungen, Frau Kropp?
Ja, wir haben das im letzten Wahlkampf gesehen. Man konnte sich zum Beispiel fragen, warum die SPD als Partei der Arbeit es nicht vermocht hat, alle Fragen, die mit Arbeit 4.0, mit Digitalisierung zusammenhängen, in den Wahlkampf so einzubringen, dass man eine positive Botschaft vermitteln konnte.
Ja, sie haben es versucht, das ja, muss man.
Aber sie haben es weitgehend ignoriert. Und natürlich merken die Bürger, hier sind Parteien, sie nehmen die Themen, die uns bewegen, eigentlich nicht auf. Das ist einmal der Klimaschutz, das war aber eben auch die Frage von Arbeit, das war die Frage von Pflege. Man denke an den Pfleger, der die Kanzlerin Merkel überrascht hat in der Debatte. Also da muss man schon sagen, da ist der Eindruck, der sich jetzt auch in den jüngeren Umfragen manifestiert, also SPD und CDU sind zu 72 und 77% nicht mehr diejenigen Parteien, die die Themen, die die Menschen bewegen, aufgreifen. Das ist schon eigentlich ein deutlicher Entzug an Vertrauen, die die Bürger hier den etablierten Parteien entgegenbringen.
Jasper von Altenbockum, fehlt den Parteien, fehlen den Parteien die Ideen dazu oder auch das Instrumentarium?
Nee, ich glaube, also nochmal zu der Frage, fairerweise muss man doch sagen, dass die Parteien oder die Regierung in den letzten Jahren große Sprünge gemacht haben. Also ich meine, der Kohleausstieg, das ist ein großer Sprung. Ausstieg aus der Kernenergie, das ist ein Riesensprung. Das dritte Beispiel, also auch, ich meine, die Flüchtlingspolitik, das war auch ein Riesensprung. Aus der Not heraus zugegeben, also das war jetzt alles nicht, das war nicht geplant. Aber ich glaube, und wenn es die Ideen gäbe, und ich glaube, die gibt es natürlich alle, dann ist unser politisches System einfach nicht darauf angelegt, jetzt sozusagen durch eine permanente Revolution zu regieren. Das funktioniert nicht. Das ist auch nicht Schuld der Großen Koalition, dass es deswegen so langsam geht. Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Also ich halte nun gar nichts davon, Politik mit Panik zu machen. Dass es jetzt mit dem Klimaschutzgesetz ein bisschen länger dauert, ist vielleicht ärgerlich. Aber ich glaube, überstürzte Gesetze bringen gar nichts.
Ja. Die Frage wäre aber, die Bürger erwarten, dass gearbeitet wird. Die Probleme, die sie stellen, sind so komplex und so groß, und es kommen so viele hinzu, das ist ja für einen einzelnen Menschen kaum noch auch abzusehen, so ein Thema wie Klimawandel, aber auch andere Dinge. Und dann sieht man, wie in dieser Woche bei der SPD wird schon wieder ein Vorsitzender gemeuchelt. Oder ob er sich selber mitgestürzt hatte, sie sich selber, ist eine andere Frage. Sind die Bürger es einfach leid, dass die Parteien, die alten Volksparteien, sich immer noch mit solchen Fragen beschäftigen, anstatt mehr an der Sachebene zu sein?
Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Also ich denke, das schlägt sich ja gerade auch schon in den Umfragen nieder, dass da auch die Sozialdemokraten die Quittung für diese Selbstbeschäftigung bekommen werden. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, da sehe ich das auch ein bisschen anders in Sachen Klimaschutz. Ich glaube, um die Klimaziele noch erreichen zu können, und das sagen ja Wissenschaftler, die sind sich ja weitgehend einig, muss schnell etwas passieren und wir haben eben nicht mehr die Zeit und wir hätten schon, und so war es ja auch geplant, eigentlich zu Jahresbeginn schon dieses Klimaschutzgesetz haben müssen. Wir hätten möglicherweise noch schneller aus der Kohle aussteigen könnten, als das jetzt geplant ist. Und man hat immer wieder die eigenen Ziele nach unten korrigieren müssen. Man musste immer wieder eingestehen, dass man die Klimaziele nicht erreicht. Und ich glaube, das haben die Bürger dann auch kapiert, dass es natürlich den Einzelnen dann treffen wird. Keine Frage. Dann kann die Diskussion auch wieder eine andere sein. Aber ich glaube, die Politik hat dieses Momentum dann auch nicht erkannt, dass man da auch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung hätte hinter sich bringen können. Das hat diese Große Koalition versäumt. Und ich fand das fatal. Andrea Nahles hat mir vor etwa einem Jahr gesagt, ich laufe den Grünen nicht hinterher in der Klimapolitik. Da können wir keinen Blumentopf mit gewinnen. Und ich gehe jetzt in die Lausitz, ich gehe in die Kohlereviere, ich kümmere mich um die Kohlekumpel. Was hat es denn der SPD gebracht? Überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist alles noch schlimmer geworden. Und die Partei stellt nun mal die Umweltministerin und Svenja Schulze, obwohl die beiden sich ja aus alten Juso-Zeiten kennen und mögen, aber Svenja Schulze ist am Anfang ziemlich im Regen stehen gelassen worden von Andrea Nahles, der Parteivorsitzenden, mit Blick auf das Klimaschutzgesetz. Und erst jetzt, nach der Europawahl, ist dann auch entsprechend Druck gemacht worden, dass Nahles gesagt hat, zu Schulze, wir ziehen das Klimaschutzgesetz jetzt durch und geben es in die Ressortabstimmung am Kanzleramt vorbei. Also da ist dann Bewegung reingekommen, aber natürlich viel zu spät.
Sie haben eben ja gesagt, das Wissen der Experten ist da. Die Beratungsgremien für die Bundesregierung sind auch da, was Beispiel Klimawandel nun völlig außer Frage stellt. Trotzdem kommt die Politik nicht mit. Sind es die Strukturen der Parteien? Ist es die Kungelei in Hinterzimmern, die verhindert, dass man eine Politik betreibt, die sich auf dem Boden auch der wissenschaftlichen Tatsachen bewegt und darauf auch reagiert. Jasper von Altenburg.
Ja, ich muss sagen, ich bin da einfach anderer Meinung. Also wenn man eine Kommission einsetzt und da sind alle relevanten Gruppen vertreten und die handeln einen Kompromiss aus, um einen Kohleausstieg herbeizuführen. Dann kann man sich natürlich anschließend hinstellen, und das finde ich das Traurige, dass auch die, die in dieser Kommission beteiligt waren, da saß auch Herr Schellenhuber, dass die sich anschließend dann hinstellen und sagen, schaut her, wir als Wissenschaftler können euch sagen, was ist, und ihr verhaltet euch so. Dann müssen wir aber sozusagen wegkommen von unserem System, das nun mal auf Kompromisse aufbaut. Ich glaube deswegen auch gar nicht, dass die Kritik an der Klimaschutzpolitik sich jetzt sozusagen an der Sache entlang orientiert, also Emissionshandel oder CO2-Steuer oder Hambacher Forst, ja, nein oder so, sondern es ist sozusagen ein Sündenbock in Form der Großen Koalition, auf den man alles schiebt. Ich glaube nicht, dass eine Jamaika-Koalition viel weiter wäre.
Ja, aber Sie vergessen dabei gerade, wenn Sie Herrn Schellenhuber kritisieren, dass es jetzt Leute aus der Union waren, die den Kohleausstiegskompromiss wieder in Frage gestellt haben.
Ja, das ist genauso falsch.
Genau. Also das gehört eben zur Wahrheit auch dazu, dass die Kritik aus den eigenen Reihen, aus der Union dann wieder gekommen ist. Und das ist das, was Birgit Kolkmann ja eben auch angesprochen hat. Also die Strukturen in den Parteien, dann hat man einen Kompromiss gefunden. Und das merken wir auch bei den Sozialdemokraten immer wieder. Und dann gibt es doch wieder Leute, die sich dann öffentlich wieder dagegen stellen und ihnen zerreden.
Frau Kropp, wir haben eben, wurde angesprochen, unser Konsensprinzip, der Suche nach dem Kompromiss. Es ist im Prinzip ja nichts Falsches, aber sind wir da im Prinzip zu sehr drauf fixiert?
Ich glaube nicht. Wir sind in all den Jahren ziemlich gut damit gefahren, dass wir eben kein rein mehrheitsbildendes System wie das britische haben, dass solche Verlierer produziert, also wo man eben immer den Gewinn mit einer kleinen Mehrheit oder vielleicht sogar mit der Minderheit mitnehmen kann, den politischen Gewinn. Also insofern ist das auf Konsens ausgerichtete Prinzip eines, was viele Bürgerinnen mitnimmt, viele Gruppierungen einbindet und was von daher auch einen Eigenwert besitzt. Ich glaube, dass ein Teil des Verdrusses durch die GroKo resultiert und noch verstärkt wird durch das Bundesratsprinzip in dem Sinne, dass ja nahezu alle Parteien an der Kompromissbildung immer beteiligt sind, was grundsätzlich nicht zu verwerfen ist. Aber es entsteht der Eindruck, da sitzen eben diejenigen in den Hinterzimmern und kungeln, das sind die etablierten Parteien, das ist das, was die AfD bedient, also das ist ein Anti-Eliten-Reflex, der sich da manifestiert. Und das ist natürlich auf Dauer für die Wahrnehmung von Politik auch nicht gut. Aber grundsätzlich ist das Konsensprinzip eines, was uns sehr weit gebracht hat.
Das muss man dann wiederum davon trennen, von der Frage, wie kann sich eine Partei wie die SPD strukturell reformieren. Darüber wurde ja diese Woche auch viel geschrieben, kommentiert. Jasper von Altenburg, kann man sich vorstellen, dass tatsächlich, wenn es eine Strukturreform gibt, das eine wäre, die sozusagen die etablierten Gruppen etwas kleiner macht in der Partei und mehr Leute von der Basis aus der Kommunalpolitik, also aus dem lokalen, regionalen Bereich, auch mehr Leute mit Expertise hineinnimmt, was dann auch dazu führen könnte, dass die Bürger sich mit ihren Interessen besser vertreten fühlen?
Ja, also auf jeden Fall wäre das natürlich ein Erfolgsrezept, nur das hört man aus der SPD schon seit Jahren, dass man das machen müsse und es gelingt halt nicht. Das Problem bei der Sache ist, glaube ich, dass sobald jemand direkt aus der Kommunalpolitik in die Bundespolitik wechselt, hat er noch größere Probleme im Willy-Brandt-Haus, als wenn ein Ministerpräsident zum Beispiel nach Berlin wechselt. Also jemand, der zum Beispiel aus der kommunalen Ebene kommt, das ist ja Stefan Weil, der Ministerpräsident in Hannover, der wäre sicher in der Lage, das so, wie Sie es jetzt beschrieben haben, auch umzusetzen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem in der SPD ist immer, dass wenn jemand in Berlin ankommt, dass dann einfach völlig andere Spielregeln gelten. Also alle guten Vorsätze sind dann vergessen und es geht sozusagen das Spiel von gestern gleich weiter.
Deswegen, betrifft das nur die SPD oder die anderen auch?
In gewisser Weise die anderen Parteien auch, aber ich glaube, bei der SPD ist doch sozusagen der Gegensatz zwischen potenziellen Wählern, Basis- und Funktionärsschicht besonders hart. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder sehen können. Nur ein Punkt. Ich glaube, wenn das gelingen sollte, dann müsste man es wahrscheinlich gegen die eigene Partei machen. Also das Modell Sebastian Kurz, sozusagen auf der linken Seite, wäre das, was man ja auch in Amerika und in Großbritannien beobachten kann. So könnte ich mir das vorstellen, aber das ist eine reine theoretische Überlegung.
Ja, aber die Partei, die SPD, versucht es doch jetzt, auch die eigenen Mitglieder stärker einzubeziehen. Sie haben recht, die Sozialdemokraten reden da schon viel zu lange rüber. Über die Urwahl beispielsweise, das hat Andrea Nahles als Generalsekretärin unter Sigmar Gabriel im Zuge der Parteireform schon angesprochen, dass sie gesagt hat, und da war sich mit Gabriel auch einig, wir brauchen ein belebendes Moment, wir brauchen ja Entscheidungen, wie wir sie etwa auch in Frankreich kennen, dass auch Bürger, das wurde auch in dieser Woche von Johannes Kahrs nochmal ins Spiel gebracht, Bürger, die nicht der SPD angehören, also nicht Mitglieder, dann auch an diesem Personalfindungsprozess dann teilhaben dürfen. Also das ist ja schon ein Moment, wo man versucht, die Leute wieder zu begeistern, auch für diese Partei, dass da mitgeredet werden darf. Und was die Leute angeht, die aus der Kommunalpolitik gewissermaßen kommen, ist für mich Franziska Giffey eigentlich ein gutes Beispiel, dass ein anderer Politikstil trotz dieser ganzen Zwänge, was Sie zu Recht gesagt haben, die Funktionärskader, sage ich jetzt mal, bei den Sozialdemokraten, dass es aber trotzdem funktionieren kann. Also ich habe sie oft genug begleitet, sie geht raus, sie kümmert sich wirklich vor Ort um Probleme, sie kommt mit den Leuten ins Gespräch und sie kommt damit auch gut an.
Mhm. Müsste in der Politik, in den Parteien mehr Start-up-Wind wehen, Frau Kropp? Können Sie sich vorstellen, dass man sich mehr zusammensetzt mit Leuten, Seiteneinsteigern, Leuten, die Ideen haben, meinetwegen auch Leuten wie Rezo zum Beispiel, und sagt, wir setzen uns zusammen und gucken, was es für eine Lösung geben könnte, und bieten das an.
Ja, irgendwas Neues muss man sich einfallen lassen, vor allem um Jüngere einzubinden. Denn Jüngere sind sehr oft projektbezogen. Sie wollen sich nicht auf Dauer an eine Partei binden. Also ein auf Dauer gestelltes Engagement ist teilweise sehr schwer zu vermitteln. Sie sind aber in der Lage und auch willens, projektbezogen mitzumachen. Also insofern wäre so eine temporäre Beteiligung, hat man ja auch schon versucht, klappt aber eben auch nicht so richtig, schon zu befürworten. Es hat aber auch Nachteile, denn wenn man keine Person mehr findet, die ein Engagement auf Dauer stellen, dann ist es um eine Organisation auf Dauer auch schlecht bestellt. Also wo sind dann die langfristigen Ziele? Und Projekte müssen ja auch koordiniert werden. Es muss was Rundes ergeben. Es muss nicht nur programmatisch, sondern auch in der praktischen Politik. Also all das muss man gegeneinander abwägen.
Kann man sich denn nicht einen Mix vorstellen? Es muss ja nicht jeder 30, 40 Jahre in der SPD irgendeine Funktion bekleiden, sondern es können die machen, die das machen wollen, aber begleitet von anderen, die projektbezogen arbeiten wollen, frischen Wind hineinbringen, die sich auch öffnen, die junge Generation. Wie kann man das organisieren, dass das besser klappt?
Also ich denke, das muss man versuchen, wobei die Schwierigkeit dann häufig darin besteht, dass gerade die älteren Parteimitglieder, die dann 30 Jahre Plakate geklebt haben, von Haustür zu Haustür gegangen sind im Wahlkampf, die berühmte Ochsentour, oder aber eben auch nur ehrenamtlich tätig sind, dann sagen, ja, warum sollen denn diejenigen, die sich bei uns überhaupt nicht engagieren, nun auf einmal den Ton angeben? Also diese Spannung lässt sich beobachten, auch teilweise an der Basis, und das muss man in irgendeiner Form versuchen auszugleichen. Aber beide Perspektiven auf dieses Problem sind natürlich welche, die nicht ohne weiteres zusammengehen.
Jasper von Altenbockum ansprechen. Könnten Sie sich sowas vorstellen, eine Reformierung der Parteistrukturen à la Network Thinking?
Also ich glaube nicht, dass sich das organisieren lässt. Also ich glaube nicht, dass die Parteiführung oder Parteiverbände sagen können, das machen wir jetzt und dann kommt das. Es ist ja eher der umgekehrte Weg, also das ist ja das Günstige für die Grünen derzeit, dass es da eine Bewegung gibt, die ihnen sozusagen in die Karten spielt und wo sie sich sozusagen anhängen können, und das funktioniert sehr gut. Nur der umgekehrte Weg, ich kann ja eine Bewegung nicht einfach sozusagen befehlen. Ja, ich glaube, es gab mal, Sigmar Gabriel hat es, als er Vorsitzender war, sagte das mal ich glaube, in seiner letzten Rede sagte er, wir müssen wieder mehr Bewegung und weniger Partei werden. Da hat er vollkommen recht und das ist ja dieser Ansatz. Nur der lässt sich natürlich nicht erzwingen. Ja, also der muss kommen und dann muss man als Partei sehen, passt das oder passt das nicht? Und dann kann man das irgendwie, ich will gar nicht sagen ausnutzen, aber das, da spielt man sich dann sozusagen die Karten zu. Und das hat bei der SPD ja lange Zeit sehr gut funktioniert, auch bei der CDU.
Muss es nicht von zwei Seiten kommen, dass einerseits von oben eine Führungskultur auch vorgegeben wird? Übrigens, Sigmar Gabriel finde ich da jetzt nicht so ein gutes Beispiel, auch wenn er von Entgiftung sprach, wobei er selber ja doch ganz gut intrigieren konnte und kann. Dass man auf der einen Seite das so vorgibt und sagt, wir wollen eine andere Führungskultur machen, wir wollen uns anders organisieren. Und dann aber eben diesen Bewegungscharakter, und bei den Grünen kann man das ja gut beobachten, die haben es ja recht gut hinbekommen, sich als ein Team darzustellen und sich auch als solidarisch zu zeigen, anders als die SPD, die die Solidarität mehr oder weniger im Programm führt.
Ja, aber so schwarz würde ich es ja gar nicht sehen, was die SPD angeht. Also ich habe im vergangenen Jahr dieses Debattencamp erlebt der Sozialdemokraten. Das war ja auch ein Versuch, gerade bei jungen Leuten, die SPD interessanter zu machen, mehr Diskussionskultur da reinzubringen. Da sind neue Ideen entwickelt worden. Da hat man sich ganz hip und modern gegeben und der Altersdurchschnitt war da wahrscheinlich auch bei unter 30. Und wenn wir uns die Mitgliederentwicklung anschauen, ist die bei den Sozialdemokraten ja gar nicht so schlecht. Die sind jetzt bei 456.000 oder sowas in der Größenordnung gelandet und haben auch im Zuge des sogenannten Schulz-Hypes ja viele neue, junge Mitglieder gewinnen können, die zum größten Teil auch bei der Stange geblieben sind, obwohl sie sich schlecht vertreten fühlen mit Blick gerade auf Klimapolitik. Das hat man von denen auch immer wieder gehört. Also irgendwas scheint ja da doch funktioniert zu haben. Das Problem ist nur, dass es bei den Wählern nicht ankommt. Und das habe ich am Wahlabend auch wieder gesehen im Willy-Brandt-Haus. Da sind fast nur Jusos, die da zur Wahlparty kommen und dann hört man, und die Wähler der unter 30-Jährigen erreichen gerade noch einen Prozentsatz von 9%. Also die jungen Leute an der Urne können die Sozialdemokraten dann doch nicht gewinnen.
Wir konnten es ja in diesen Tagen auch wieder vermehrt lesen, Frau Kropp, den alten Volksparteien sterben die Wähler auch tatsächlich weg, und zwar in Größenordnungen 100.000, über 1 Million bei der SPD. Mhm. Das bedeutet aber auch, wenn man in die Zukunft, aber muss man doch die junge Generation auch mitnehmen. Was muss da tatsächlich passieren? Ich sehe tatsächlich eine Kluft zwischen der Generation, die bei YouTube unterwegs ist und sich da auch informiert, und zwar hauptsächlich da informiert, und den anderen. Was kann man da machen?
Ja, die einen Vorschläge zielen ja ab auf eine andere Kommunikationskultur, andere Kommunikationsformen. Die Jüngeren sind selbstverständlich im Netz unterwegs. Das kann aber nicht die einzige Kommunikationsform sein. Ich habe mich immer gefragt, warum lädt man zum Beispiel Rezo nicht ein zur Diskussion? Warum nicht mal zur öffentlichen Diskussion von Seiten der CDU? Das muss ja nicht mit einem Gegenschlag als YouTube-Video eines anderen Parteimitglieds erfolgen.
Das haben sie ja dann versucht.
Oder? Ja, aber das kann ja auch nicht funktionieren. Mhm. Also man kann nicht einen 26-Jährigen dann einfach ein YouTube-Video als Erwiderung drehen lassen, sondern man muss das aufgreifen, man muss auch positiv drauf zugehen. Was die Netzwerkpartei, die Sie ansprachen, betrifft, bin ich ein bisschen skeptischer. Ich glaube schon, dass man das versuchen muss, die Integration der Jüngeren hinzubekommen, aber Netzwerk bedeutet eben auch lose Programmatik. Also wenn man sich fragt, wofür stehen dann Parteien im Endeffekt, siehe Macron, dann wird das teilweise eben auch etwas verwässert und man braucht dann schon auch als Wähler einen klaren Markenkern.
Ja. Mhm. Welche Rolle, Jasper von Altenbocken, spielt denn bei der Verhinderung von neuen, modernen, anderen Formen auch das Streben nach Macht?
Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken. Also das ist natürlich, man kann Politik von der Frage nicht lösen. Und ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, wo man befürchten muss, dass wenn die Parteien mal über diesen Embryonalzustand hinweggekommen sind, was Newsrooms und Beteiligung im Netz angeht, ob das dann viel besser wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Also wenn man nach Amerika guckt, dann muss man eigentlich lieber sagen, lasst es doch lieber. Ich glaube auch nicht, dass Machtfragen, wenn sie mal ins Netz getragen werden, unbedingt besser funktionieren als wie im analogen Zeitalter. Auch da würde ich eher, bin ich eher, was das angeht, pessimistisch. Aber im Allgemeinen gilt natürlich, solange sich die Parteien nicht vorwagen auf dieses Terrain, sehen sie natürlich buchstäblich alt aus. Also es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als das zu tun. Und da sind wir aber, da würde ich jetzt Frau Kramp-Karrenbauer in Schutz nehmen, da sind wir bei der Frage, nach welchen Regeln soll das denn passieren?
Wenn man sich anschaut, dass der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, erst 33 Jahre ist, also gar nicht so viel älter als Rizzo, ich würde ihn dann doch als einen Vertreter der wirklich jungen Generation sehen. Er erscheint aber gesetzt und in den Machtstrukturen der Partei groß geworden und auch an ihren Zielen interessiert. Ist da zu wenig Innovation, Wunsch, etwas anderes zu machen, vielleicht auch dann mal Macht abzugeben?
Ich glaube, dass die Funktionärsschicht der Jüngeren in den Parteien, also vor allem in den etablierten Parteien, insofern ein Problem hat, als sie nie was anderes als die Partei kennengelernt haben. Das sind jetzt politische Karrieren, die sehe ich doch mit einem gewissen Bauchschmerz, denn es gibt kaum einen Bezug zu anderen Berufen. Man geht also praktisch vom Studium in die politische Karriere, die man nebenbei mit aufbaut.
Hatte man das nicht schon länger, Berufspolitiker, die im Grunde nicht mehr geerdet sind?
Ich glaube, es nimmt zu. Also vor allem, dass man keinen anderen Beruf als den des Politikers kennengelernt hat, das ist schon eine Tendenz, die sich, glaube ich, verstärkt. Das kann man auch erklären. Politik wird schwieriger. Natürlich brauchen wir Berufspolitiker auch, die in der Lage sind, politische Entscheidungen auch tatsächlich mit vorzubereiten und zu treffen. Aber das geht nicht abgekoppelt von irgendeiner inhaltlichen Substanz. Beziehungsweise ich würde es schon für wichtig erachten, dass auch die Jüngeren eben mal etwas anderes im Leben kennengelernt haben. Es macht sie auch abhängig von der Politik.
Also was ich noch ergänzen wollte zu dieser Frage nach Macht, ich glaube, da verändert sich gerade bei den Sozialdemokraten etwas. Also das Suchen nach der Macht, was wir von Gerhard Schröder kannten, der am Kanzleramt gerüttelt hat und was wir dann ja auch immer wieder gesehen haben, wie das ablief, wenn ein Parteivorsitzender gestürzt wurde. Also ich fühlte mich ja am vergangenen Sonntag doch an den Schwielowsee erinnert, 2008, wie das da abgelaufen ist. Wo dann eben Franz Müntefering und Frank-Walter Steinmeier Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz unter sich ausgemacht haben und Kurt Beck dann weggeputscht worden ist. Andrea Nahles hat es dann später ja auch nicht anders gemacht. Sie ist auch so sozialisiert worden. Sie hat dann auch mit Martin Schulz gewissermaßen im Hinterzimmer ausgekungelt, dass er Außenminister werden sollte und sie Parteivorsitzende. Jetzt aber sehen wir doch, dass ja die Macht der SPD ist nicht mehr da und keiner reißt sich drum. Und man hört jetzt, man müsste Stefan Weil überreden, es zu machen. Und man will eine Urwahl machen, man möchte eine Doppelspitze kreieren und weiß jetzt noch gar nicht mal, ob man genügend Kandidaten zusammenbekommt.
Machen wir zum Schluss noch eine kleine Runde Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie als hier anwesende Experten, Jasper von Altenbockum zunächst Sie gefragt, wo stehen wir im Herbst? GroKo dann am Ende?
Also ich würde ihr bis Weihnachten noch Zeit geben. Ich glaube nicht, dass es schon unmittelbar nach der Landtagswahl. Es kommt darauf an, wie weit man ist dann mit den Projekten. Aber ich glaube, es wird noch überraschenderweise ein bisschen länger dauern.
Aber die Legislatur wird nicht vollendet.
Das glaube ich auch nicht.
Mhm. Frau Kropp, wie sehen Sie es? Ich würde mich da intuitiv anschließen, auch wenn natürlich für Wissenschaftler die Glaskugel nicht so das geeignete Instrumentarium ist.
Ja, und mit Frau Merkel geht es dann aber noch eine Runde weiter.
Ja, wenn dann mit Frau Merkel.
Wenn dann mit Frau Merkel, nicht mit Annegret Kramp-Karrenbauer?
Nein, denn das würde der SPD voraussichtlich nicht mitspielen.
Das haben Sie schon ganz klar gesagt. Also das würden Sie dann sicherlich nicht machen. Also ich tue mich schwer, jetzt zu widersprechen. Ich glaube auch, dass die Sozialdemokraten die Koalition nicht fortführen werden. Die Frage ist noch, ob man es irgendwie steuern kann, ob es über den Parteitag läuft oder ein Mitgliedervotum angestrengt wird. Aber ich denke auch mal, so gegen Weihnachten rum ist es dann vorbei und wir werden dann im Frühjahr Neuwahlen haben.
Und erstmal der Jahreswechsel und schauen, wie es dann weitergeht. Dankeschön, Frank Capellan, der innenpolitische Korrespondent vom Deutschlandradio hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Er diskutierte mit Jasper von Altenbockum, dem Leiter der Redaktion Innenpolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Sabine Kropp, Professorin für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin. Sie können diese Sendung natürlich wie immer nachhören als Podcast. Und ich danke fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Gleich hier im Anschluss in unserem Programm aus der jüdischen Welt. Am Abend des 8. Juni beginnen die Juden auf der ganzen Welt das Fest der Tora zu feiern, Shavuot. Ob religiös oder nicht, in Israel kann man sich an dem Fest kaum entziehen. Hören Sie zu.